Forschungsimpuls, wie der digitale Start gelingt. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Forschungsimpuls Podcast. Daten, Daten verstehen, Daten auch erst einmal erheben und letztlich auswerten, ist ein ganz großes Thema, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir darüber nachdenken, wegzukommen von meinungsgetriebenen Kommunikationsbildern und Botschaften, vielleicht auch auf Social Media, in der Presse, aber sogar bis hin zu Lehrbüchern und wissenschaftlichen Studien und stattdessen eben konsequent, datengetrieben, empirisch, statistisch sauber untermauert zu arbeiten. Das ist ein wichtiges Thema. Und hierfür habe ich mir einen ganz tollen Gesprächspartner gesucht, nämlich Sean Fobbe. Sean ist am LMU in München ein Legal Data Scientist und ich denke wahrscheinlich einer der ganz wenigen, die mit solch einer Berufs- oder Forschungsbezeichnung im Internet aktiv sind. Er ist da wirklich als Pionier unterwegs. Sean hat ursprünglich Rechtswissenschaften studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität München und am Trinity College in Dublin und ist auf dem Weg, seine Doktorarbeit abzuschließen, auch in Rechtswissenschaften, hat aber, darüber werde ich mich mit ihm gleich unterhalten, ganz früh das Thema Datenwissenschaften in sein Skillset implementiert. Das ist super spannend und zwar deshalb, weil er damit zwei große Bereiche, nämlich die Rechtswissenschaften und die Informatik oder meinetwegen könnte man auch sagen Data Science, zusammenfügt und wie er das tut und was er daraus für Schlüsse zieht für die Rechtswissenschaften, aber auch eben für die informatiknahen Wissenschaften. Darüber habe ich mich mit ihm unterhalten und ich freue mich sehr auf dieses super spannende Thema. Und damit gehen wir rein in mein Gespräch mit Sean Fobbe. Sean, herzlich willkommen im Forschungsimpuls.
Danke, dass ich hier sein darf. Grüß dich, Nikolai.
Erste Frage an dich. Du bezeichnest dich selbst als Legal Data Scientist. Und mich würde mal interessieren, wie wird man das denn?
Ja, wie wird man Legal Data Scientist? Also in meinem Fall war das so, ich habe ursprünglich angefangen als Jurist. Ich habe ganz normal Jura studiert, erste Staatsexamen gemacht, habe dann eine Promotion angefangen, im Bereich der kulturellen Menschenrechte, was jetzt überhaupt nicht nach Legal Data Science klingt, bin dann überraschenderweise über verschiedene Umwege dann auf dieses Thema gekommen. Also ich habe dann irgendwann die Friedensforschung dazu genommen, weil das für kulturelle Menschenrechte sehr wichtig ist. Also Krieg wird ja oft auf Identitätsgründe zurückgeführt, dass solche Dinge anfangen. Diese Friedensforschung ist sehr quantitativ. Über die quantitative Art bin ich in Statistik reingekommen, über die Statistik dann zu R als Programmiersprache. Und dann hatte ich im Grunde auch schon alle Voraussetzungen, die dann am Ende mich später zum Legal Data Scientist gemacht haben. Kann man so sagen. Es ist aber dann wirklich erst zu Legal Data Science geworden, als ich gemerkt habe, ich kann mit diesen Tools, mit diesen Methoden, die ich mir für die Friedensforschung angeeignet hatte, auch im juristischen Bereich irgendwas machen. Und dann bin ich in das Natural Language Processing reingekommen, also die maschinelle Sprachverarbeitung, weil Juristen arbeiten den ganzen Tag mit Texten. Und es gibt manche Probleme, die man im juristischen Alltag hat, die sehr unangenehm zu lösen sind, wenn man nicht irgendwie maschinelle Methoden hat. Bei mir war der Auslöser damals, ich wollte UN-Sicherheitsratsresolutionen auf das Wort Kultur untersuchen, also nur die Resolution nehmen, wo Kultur drin ist und die dann für meine Promotion zu kulturellen Menschenrechten verwenden. Es gibt eine UN-Datenbank, die bietet auch eine Volltextsuche an, aber es ist unfassbar nervig, diese Resolution rauszuziehen. Man muss viele Schritte gehen, das alles runterladen und dann musst du nochmal mit Steuerung F durchgehen durch die ganzen PDFs, um das dann irgendwie zu machen. Es ist furchtbar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue mir jetzt einen Datensatz, ich lade die Sachen alle runter und mache das dann mit einem maschinellen Tool, also Grep war das in dem Fall damals, was ich bis heute empfehlen kann, ein wunderbares Tool, zur Volltextsuche in PDFs, also es gibt PDF-Grep und auch normalen Textdateien. Und habe das dann reduziert in 5 Sekunden. Und es war insgesamt weniger Arbeit, zu lernen, wie man einen Datensatz baut, den Datensatz zu bauen und das Ganze zu durchsuchen versus das über die UN-Datenbank zu machen. Und dann habe ich so quasi Feuer und Flamme für das Thema gefangen. Das hat sich dann über die Jahre dann immer weiterentwickelt, weil du hast einen Datensatz gebaut, warum nicht einen zweiten, ja? Und mittlerweile sind es 19 und es wird halt immer mehr, weil ich erstens Spaß am Bauen von Datensätzen habe. Also ich finde die Methode dahinter spannend. Ich finde es spannend, so eine Pipeline zu bauen, die wirklich von Anfang bis Ende komplett alles vollautomatisch durchlaufen lässt. Du gibst ihm quasi ein Rezept oder so, der baut dir das. Und dann ist das wirklich auf deinem Computer und du kannst es wirklich nutzen für deine juristische Forschung. Und das andere aber auch, es gibt wirklich viele, viele, viele Anwendungen für juristische Daten. Ob das jetzt für die eigene Forschung ist, ob das jetzt für Legal Tech Startups ist, ob die jetzt irgendwie irgendwas mit KI draus machen. Spoiler, ich bin nicht so ganz überzeugt von KI, aber viele Leute sind das aktuell. Und denen möchte ich das natürlich ermöglichen, dass sie diese Sachen ausprobieren, dass sie mit diesen Sachen arbeiten, weil diese Daten, das sind öffentliche Daten, das sind staatliche Daten, die gehören uns einfach allen. Genau, und natürlich auch für die eigene Forschung, wie schon gesagt, ist das ja praktisch. Andere Leute benutzen das gerne für ihre Forschung. Also gibt es relativ viele Forschungsprojekte, die so im Hintergrund mit diesen Daten gerade arbeiten, die noch nicht öffentlich sind, da kann ich leider noch nicht drüber reden. Aber ich bekomme da auch immer wieder Anfragen dazu. Also ja, es war ein langer, verschlungener Weg zum Legal Data Scientist.
Das klingt richtig aufregend. Vor allen Dingen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du tatsächlich einen rechtswissenschaftlichen und Jura-Hintergrund, aber eigentlich nirgendwo mal Informatik oder Data Science studiert, oder?
Genau, also da ist absolut nicht überhaupt gar keine formale Ausbildung im Bereich Data Science, Informatik, sonst irgendwie. Und ich finde es, also gerade Programmieren, Informatik, Data Science ist ein sehr dankbares Feld, weil es eines der wenigen Felder ist, wo man wirklich hervorragend auch auf ein professionelles Niveau kommen kann, ohne das studiert zu haben. Das ist bei Jura zum Beispiel nicht möglich. Also es gibt bei Jura so viel implizites Wissen, Herrschaftswissen, einfach so dieses Judiz, dieses Gefühl, was du erst entwickelst, wenn du mit Juristen Jura studiert hast, wenn du mit Juristen geredet hast, wenn du Gefühl dafür hast, wie sie denken. Also dieses Wissen, das nirgendwo niedergeschrieben ist, was du aber dringend brauchst, um irgendwie mit juristischen Texten und Normen zu arbeiten. Und ja, man kann Erfahrungsjurist oder sowas werden. Also es gibt da manche bayerischen Ministerpräsidenten, die das behauptet haben, die wären das gewesen. Die haben dann besonders viele Gesetze durchgebracht, die am Ende als verfassungswidrig wieder aufgehoben wurden. Aber in der Regel, um diesen Bereich wirklich zu verstehen, muss man studieren. Und in der Informatik, Data Science, ist es unfassbar viel Information verfügbar online, durch die man auch wirklich auf dieses hohe Niveau reinkommen kann, ohne studiert zu haben. Das ist auch ein Problem im Jura. Also diese Informationen könnten verfügbar sein, sind es aber nicht.
Jetzt muss ich natürlich als Professor für Verwaltungsinformatik dann erstmal ganz nervös werden, so nach dem Motto, kann man das denn ohne Studium? Aber ich gebe dir natürlich insofern auf jeden Fall recht. Die Qualität von den zum Beispiel Online-Kursen oder Coding-Challenges, die ist natürlich enorm, weil du kannst ja gegen was antrainieren. Ne? Also du kannst in dieses akademische Sparring reingehen beim Coden. Also das denke ich schon. Und das, was dafür spricht, ist ja, und jetzt gucke ich gerade, man sieht das natürlich als Hörerin oder Hörer nicht, auf den dritten Bildschirm, mir recht, und auf deine Development-Pipeline, wo man tatsächlich sehr schön sieht, wow, das ist nicht, dass du da irgendwo eine CSV-Datei hochgeladen hast auf deine persönliche Dropbox, sondern du hast dir da tatsächlich einen, wie du ja gerade schon sagtest, über jetzt mittlerweile 19 Forschungsdatensätze, die du publiziert hast, eine komplette Pipeline, man könnte auch sagen, einen Text-Deck aufgebaut. Und das finde ich persönlich jetzt als IT-Mensch extrem spannend und würde da gerne mal mit dir einsteigen. Und zwar, lass uns doch vielleicht mal starten auf der Plattform vom CERN, diese Plattform Zenodo. Ich glaube, die kennt tatsächlich die wenigsten. Also in meiner Research-Bubble kommt man da ab und zu mal dran vorbei, aber du bist da, ich glaube, man könnte sagen, Heavy-User.
Vielleicht. Ja, das kann man sagen, ja.
Text-Deck da mal ein. Einsteigen. Ich verbinde das auch vielleicht gerade mal mit einer Frage, wo ich gerade auch dran arbeite. Ich habe auch einen Satz und überlege jetzt, soll ich den auf Archive, soll ich den auf ResearchGate oder woanders hin droppen, bei Zenodo, kann ich auch schon sagen, liegt ja schon so ein bisschen prototypisch, ne? Aber du hast das, glaube ich, für dich als den Ort gewählt, wo deine Forschung sich nachher manifestiert. Ja,
genau.
Was ist daran der Vorteil? Warum würdest du sagen, das ist ganz wichtig, dass man das kennt, oder für wen ist das wichtig?
Also ich hatte bei der Veröffentlichung von den Forschungsdatensätzen eine Reihe an Anforderungen, die teilweise gar nicht so leicht zu erfüllen sind. Eine von diesen Anforderungen, die wichtigste Anforderung war, diese Forschungsdatensätze sollen mich selber überdauern. In dem Sinne sollte ich, also ich habe das damals angefangen und kann es sein, dass du nach 3 Jahren keine Lust mehr hast. Das passiert ganz vielen Open-Source-Projekten. Und wenn du das dann irgendwo online stellst, auf eine persönliche Website oder sowas, die dann auch immer bezahlt werden muss, die geht dann irgendwann weg. Und die Leute, bei Open-Source-Projekten ist das so, wenn ein Projekt gut ist, dann vertrauen die Leute drauf und die brauchen das dann auch in der Zukunft. Wenn ein Projekt schlecht ist, dann braucht das keiner, dann sind diese Gedanken ohnehin egal. Aber wenn du ein gutes Projekt bauen willst oder so, gehst du davon aus, dass es benutzt wird, dass die Leute das wieder haben wollen, dass es für die Zukunft relevant sein wird. Und dann ist die Frage, wie stellst du diese dauerhafte Verfügbarkeit sicher? Auf der persönlichen Website schon mal schwierig, weil das musst du zahlen, das geht vielleicht irgendwann offline, da gibt es vielleicht irgendwie andere Probleme, du machst vielleicht irgendeinen Fehler in der Konfiguration und das Ding irgendwie ein halbes Jahr nicht da und dann kannst du es nicht fixen oder willst es nicht fixen, weil du keine Zeit hast. Die nächste Möglichkeit wäre, du nimmst ein kommerzielles Portal, beispielsweise GitHub oder sowas oder Hugging Face, ist jetzt so das Neue für KI-Datensätze, stellst das dann dort online. Da gibt's auch wieder die Nachteile, wenn dann Copyright-Verletzungen oder sowas sind, die sehr, sehr, sehr schnell angenommen werden und teilweise auch sehr aggressiv verfolgt werden, obwohl sie unberechtigt sind, dann ist das Ding halt total weg. Das ist eine Sache. Das andere, was aber viel wahrscheinlicher passiert ist, das Unternehmen geht einfach bankrott oder es stellt diesen Dienst ein und es macht irgendwas anderes und dann sind diese Datensätze halt auch weg. GitHub zum Beispiel. Kann immer mal passieren, ist schon sehr lange da, aber das verändert sich auch gerade stark in Richtung KI. Vielleicht machen die irgendwas ganz anderes. Vielleicht wollen die so Sachen nicht mehr hosten. Und dann gibt es natürlich noch die Sache, was ist, wenn du es runternehmen möchtest? Also du willst es nicht mehr anbieten, du willst es den Leuten quasi wegnehmen, weil du keine Lust mehr drauf hast, du bist ein bisschen böse geworden oder so. Du hast keine Lust mehr, dich damit auseinanderzusetzen. Dann kannst du das bei GitHub runternehmen, bei Zenodo aber zum Beispiel nicht. Also was es tun sollte, ist, es sollte online verfügbar sein, es sollte dauerhaft verfügbar sein und es sollte nicht mehr in meinem Belieben stehen, ob die Leute das nutzen können oder nicht. Das macht Zenodo zum Beispiel, Harvard Dataverse macht das auch, die lagern das dauerhaft. Was ich dann auch haben wollte, ist eine dauerhafte ID. Das bietet Zenodo an, den Digital Object Identifier, der dann dauerhaft verfügbar ist, was für Publikationen sehr, sehr hilfreich ist. Links ändern sich, gerade auf der persönlichen Website, vielleicht auch auf GitHub. Zenodo, du hast einen Link, der bleibt immer gleich. Das nächste war Speicherplatz. Zenodo bietet 50 GB pro Datensatz kostenlos. Man kann unendlich viele Datensätze haben. Es ist unfassbar großzügig. Und Zenodo sagt selbst von sich, sie bieten das so als Nebenservice neben den Datenprodukten des CERN an und sagen, das fällt bei ihnen gar nicht ins Gewicht, wenn sie so viel anbieten. Was schon ein ziemlich harter Flex ist, muss man ehrlich sagen. Aber scheint so zu sein. Finde ich sehr schön. Harvard Dataverse bietet 10 GB an und ich habe dann gesehen, dass bei meinen Datensätzen, ich reiße die tatsächlich öfters mal, diese 10 GB. Also war dann auch wieder Zenodo für mich interessanter. Und schließlich, Zenodo ist auch eine internationale Organisation, was mich als Völkerrechtler natürlich einmal sehr glücklich macht. was auch mit einigen Vorteilen verbunden ist, vor allem auch Immunität gegenüber beispielsweise staatlichen Gerichten oder sowas. Wenn Zenodo verklagt wird, das geht nicht. Man kann Zenodo quasi nur vor ein Schiedsgericht bringen, aber nicht vor einem normalen Gericht. Das heißt, wenn doch mal irgendwie die Frage sein sollte, Wissenschaftsfreiheit versus Urheberrecht versus Datenschutzrecht oder sonstigen Fragen oder sowas, dann ist es angenehmer, wenn das von Zenodo selber bewertet wird, die ja eher die Wissenschaftsfreiheit hochhalten oder vor einem Schiedsgericht, wo natürlich so ein bisschen eine Gleichrangigkeit da ist. Genau. Und natürlich ist es kostenlos. Ja. Mhm. Also das ist so das finale wichtigste Kriterium. Man zahlt nichts dafür. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für Dataset, also ich wie du schon sagtest, bin Heavy User. Die Daten sind 190.000 Downloads. Das hat viele, viele Terabyte Traffic verursacht. Wenn ich das hätte zahlen müssen, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte das Geld nicht gehabt.
Lass mich mal interessiert nachfragen. Ich habe ja in der Kommunikation mit dir auf LinkedIn erlebt, dass es dann plötzlich in den Kommentaren, wann immer du ein Update zu deinen Daten machst, auch tatsächlich in alle Richtungen dann zu ganz viel Bewegung kommt. Also tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, Thema Urheberrecht und so. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Was du ja ganz oft machst, du erstellst, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Datensätzen, wo ich das jetzt mir auch so angeguckt habe im Detail, du erstellst eigentlich Korpora aus ohnehin veröffentlichten Daten von irgendeiner staatlichen Instanz.
Mhm.
Und dann kommt es aber trotzdem immer wieder zu so einer Diskussion, darf man das jetzt? Ne? So, und jetzt hast du ja schon gesagt, du ordnest das ein unter Wissenschaftsfreiheit. Aber ja, schläfst du nachts gut, sage ich jetzt mal so. Also tatsächlich, ne, das frage ich so als Wissenschaftskommunikator von zwischen uns beiden sozusagen. Ne? Du tust da etwas für die Allgemeinheit und publizierst einen Datensatz, aber musst dich auf LinkedIn dann trotzdem direkt diese Art von Anfeindung und Diskussion ja stellen und ja auch wahrscheinlich irgendwie immer Positionen dazu beziehen. Ne? Wie gehst du damit um?
Mhm. Also bevor ich das angefangen habe, ich habe das wirklich im Detail durchgeprüft, gibt es da irgendwelche Probleme? Und es ist so bei staatlichen juristischen Daten, also Gesetze, Verordnungen, Urteile, Plenarprotokolle, es gibt dafür, wir gehen mal nicht in die Details rein, aber im Grunde sind amtliche Dokumente. Und diese amtlichen Dokumente sind nach § 5 Urhebergesetz vom Urheberrecht ausgenommen. Das heißt, bei den Dokumenten selber gibt es gar keine urheberrechtlichen Probleme. Das ist schon mal eine Sache, die rausgeht. Das nächste ist vielleicht noch Datenschutz. Da kann das schon eher sein. Aber Gerichte zum Beispiel veröffentlichen ihre Urteile immer anonymisiert. Also die nehmen vorher alle persönlichen Daten raus. Und da habe ich gesagt, da vertraue ich darauf, dass das datenschutzrechtlich, also dass sie es erstens gut machen, zweitens, dass man auch darauf vertrauen darf, dass sie das gut machen. Das ist gerade Thema geworden vor Gerichten. Also OpenJur, das ist eine große juristische Datenbank, die öffentlich Non-Profit-Informationen anbietet, in Deutschland wurde verklagt, weil sie ein Urteil drin hatte, wo ein Rechtsanwalt mit Klarnamen genannt wurde. Der hatte dann verschiedene finanzielle Probleme, was sehr unangenehm ist, das will man natürlich nicht da haben. Gleich als sie das mitbekommen haben, der ist auch wieder runtergelöscht. Der hat sie dann trotzdem verklagt auf Unterlassung. Und dann war so die große Frage, durften die das automatisiert aus diesem System des Landes, ich glaube Berlin oder Brandenburg, übernehmen? Und zumindest das Landgericht hat dann gesagt, ja, die dürfen das, weil es ist eine privilegierte Quelle. Du kannst davon ausgehen, dass die staatlichen Stellen datenschutzrechtlich einigermaßen konform arbeiten. Genau. Also das war dann ein Sieg für OpenJur. Jetzt ist es natürlich so, dass OpenJur diese Sachen runtergenommen hat und runternehmen kann. Das geht bei Zinodo nicht. Du kannst das dann nicht mehr runternehmen. Da bei OpenJur war es aber ein bisschen anders, denn die hatten das offen im Internet. Es war durchsuchbar von Google und das sind meine Sachen nicht. Die sind alle verpackt, die sind gesippt oder so. Das wird über die Google-Suche nicht verfügbar sein. Das heißt, du hast diesen zusätzlichen Eingriff nicht. Du müsstest das wirklich auspacken und rausziehen. Und da bin ich dann aber überzeugt, dass die Wissenschaftsfreiheit einfach stärker sein wird als das Datenschutzrecht, dass das irgendwo dann in diesen Vergangenheitssachen verfügbar sein kann.
Okay, spannend. Okay, das war ein kleiner rechtlicher Exkurs. Wir wollten ja eigentlich gerade in diesem Tech-Stack drin bleiben.
Aber sehr wichtig. Also es hält viele Leute davon ab, dass sie Daten veröffentlichen. Und bevor ich angefangen hatte, diese Daten online zu stellen, haben viele Leute wirklich gesagt, so, wir machen das nicht, uns ist das Risiko so hoch. Ich habe mir das angeschaut, ich habe das durchgeprüft und gesagt, okay, das Risiko ist akzeptabel, ich mache das einfach. Denn was wäre im schlimmsten Fall passiert? Das Bundesverfassungsgericht verklagt einen Doktoranden darauf, seine Urteile geheim zu halten. Das ist einfach ein politischer Shitstorm. Das würden die halt auch nicht machen, selbst wenn es juristisch einigermaßen machbar wäre.
Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Open Data und Open Data eigentlich, ne? Also da haben wir ja oft eine ähnliche Diskussion, was sollten staatliche Institutionen auch veröffentlichen und bereitstellen. Okay, aber lass uns noch mal auf den Text da gerade schauen. Spannend, dass du eben sagst, du hast einmal diesen Datenpool auf Zenodo selber, aber das ist ja noch nicht mal alles. Also du machst ja dann noch viel mehr. Also ich habe gesehen, du baust zum Beispiel nochmal deine Pipeline nach, du visualisierst das nochmal, du machst nochmal ein Begleitdokument. Auch da würde man jetzt in anderen Disziplinen auch vielleicht einen anderen Weg wählen, um seinen Datensatz in die Welt hinaus zu bekommen. Du machst das komplett auf Zenodo. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was zu diesen kuratierten Informationen sagen. Das würde mich interessieren. Was macht für dich also quasi den Datensatz komplett, dass du sagst, so, und das ist jetzt das, was ich dazu gemacht habe?
Hm. Also ich finde, die allerwichtigsten Prinzipien, wenn du einen wissenschaftlichen Datensatz produzierst, ist erstens, es muss reproduzierbar sein. Also du brauchst den Source Code. Es muss von Anfang bis Ende automatisiert durchlaufen. Und du musst diesen Source Code dann auch zur Verfügung stellen. Wenn du das nicht machst, bin ich dann, also man kann in gewissen Fällen auch sagen, okay, dann ist das vielleicht gerade noch so interessant oder so, aber ich finde, für die echte Wissenschaftlichkeit musst du deinen Source Code zur Verfügung stellen, das wirklich nachvollziehbar ist, jede einzelne Entscheidung, weil du einfach nicht die Zeit hast, das alles nochmal also quasi in normalen Text zu übersetzen, zu sagen, das hast du alles gemacht. Das will auch alles niemand lesen, ja. Also der Source Code ist lang genug. Wenn du da nochmal ein Ding draus machst, so ein Text, dann ist das ein Buch. Das ist das Erste, der Source Code. Das Zweite ist, dass du das dokumentieren musst. Auch wenn du nicht alles in einen narrativen Text übersetzt, du musst die wichtigsten Sachen in einem Codebook zusammenfassen, musst sagen, also es gibt da relativ gute Richtlinien dazu. Data Sheets for Datasets, ganz bekanntes Paper, die dann so Fragen haben, die man beantworten können sollte. Also nicht jeder ist immer wichtig, aber das ist ein Fragenkatalog, die man immer durchgehen kann und dann beantworten kann und sagen, so, man hat folgende Sachen gemacht. Das sind Sachen so wie, wo kommen die Daten her? Wie groß sind diese Daten? Was für Variablen gibt es in diesen Daten? Was für Variablen sind das? Also Detaildokumentation zu den Variablen. Was ich dann auch noch mache, ich mache so ein bisschen grundlegende Statistiken dazu. Also ich picke mir bestimmte Variablen raus und mache dann Frequenztabellen oder sowas dazu. Oder mache diese einfache Summary-Funktion in R, wo man dann das Minimum, das Maximum, den Median, Mittelwert und die Quartile noch rausbekommt. Die so ein bisschen so einen Doppelzweck haben. Also erstens informieren so ein bisschen den Nutzer, der bekommt so ein bisschen Gefühl dafür, was ist in dem Datensatz drin. Für mich sind es tatsächlich ganz, ganz wichtige Tests. Denn wenn irgendwas in der Pipeline schief läuft, dann sieht man das tatsächlich sehr, sehr oft in diesen Diagrammen. Also da kommen dann die verrücktesten Verteilungen raus. Hatte ich gerade gestern. Ich habe einen Datensatz runtergeladen, der super gut hätte funktionieren sollen, super gut funktioniert hat. Und da habe ich mir das Balkendiagramm angeschaut und dann gab es irgendwie so eine Riesenlücke oder sowas in den 2000ern von den Urteilen. Was ist das? Ich weiß es nicht, ja. Ich habe es nochmal gelaufen lassen, dann waren die plötzlich alle da, diese Urteile. Keine Ahnung. Kann passieren, gerade wenn die Upstream-Datenbank irgendwie seltsame Sachen macht, also gewisse Dinge gerade nicht enthält, sich selber aktualisiert, ich weiß es nicht. Da keine Einfluss drauf. Genau, also Source Code, Codebook ist ganz wichtig. Und was bei mir jetzt eine Neuerung geworden ist im Tech-Stack, ich habe quasi so drei Generationen an Datensätzen, an Methoden gehabt. Das erste waren ganz, ganz einfache Bash-Skripte. Die haben fast gar nichts getestet. Das ist teilweise furchtbar schiefgegangen, was ich später dann gemerkt habe. Da haben dann Sachen gefehlt oder waren dann die Jahreszahlen dreistellig, was auf gar keinen Fall passieren darf. Dann kam so die Phase, wo ich dann angefangen habe, mit R lineare Datensätze zu bauen, also die wirklich von Anfang bis Ende einfach durchlaufen, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und keine Zwischenschritte speichern. Das kannst du dir vorstellen, ist fehleranfällig, wenn irgendwas passiert, das Internet mal nicht geht oder sonst irgendwas ist oder man hat sich irgendwo vertippt oder so, stürzt du den bitte ab und dann musst du es komplett von vorne laufen lassen. Das war so die zweite Generation. War auch schon interesting und hatte auch schon Tests drin und alles, aber gerade bei den komplexeren musste ich dann zu dieser dritten Generation übergehen. Da habe ich dann angefangen, in dieser Pipeline verschiedene Checkpoints einzubauen, die dann Zwischenergebnisse speichern, von denen man diese Pipeline dann fortsetzen kann. Die prüft dann auch immer, dass diese Zwischenergebnisse noch aktuell sind. Also die schaut dann, ist der Code noch aktuell, ist das Input aktuell, ist das Output aktuell. Und wenn sich irgendwas ändert, dann berechnet sich das automatisch neu. Und das geht dank einem ganz, ganz tollen R-Package von William Michael Landau, absolute Empfehlung, nennt sich Targets, ist vielleicht eine der besten Neuerungen, die ich in meinem Workflow je gehabt habe. Absolute Empfehlung. Genau, Source Code, Codebook und Zwischenergebnisse, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich wichtig finde bei so einer wissenschaftlichen Pipeline und die mir am meisten geholfen haben selber.
Lass uns nochmal gerade auf dieses Package, weil deine Augen haben richtig geleuchtet dabei, nochmal ganz kurz vielleicht stehen bleiben.
Ja.
Also das heißt, das beinhaltet jetzt, was du gerade erzählt hast, nicht nur die Summary Statistics, also nochmal drauf schon auf Daten, sondern auch schon den Scraping-Prozess, oder? Wo kam das jetzt gerade zu tragen? Also
alles. Also das Package ist quasi das Framework, das erlaubt dir alle Komponenten des Datensatzes, also es zwingt dich quasi dazu, das in Funktionen zu packen. Mhm. Und wenn man schon mal mit R programmiert hat oder mit anderen Programmiersprachen, wo es Funktionen gibt, weiß man, eine Funktion ist, da kommt irgendwas rein, da kommt irgendwas raus und die Funktion selber hat quasi ein Rezept, was dann mit dem Input gemacht werden soll, dass dann das Output rauskommt. Und funktionales Programmieren, so ein ganz, ganz wichtiges Paradigma, was auch in R sehr dominant ist. Und das behandelt quasi alles, also man kann diese Funktionen dann so ein bisschen als Blackbox behandeln. Man weiß, was reingeht, man weiß, was rausgeht, aber braucht dann nicht mehr so über das Detail nachdenken, weil das nicht mehr auf andere Komponenten Auswirkungen hat. Und so isoliert man die einzelnen Komponenten, die ich aber selber schreiben muss. Also ich muss zum Beispiel selber den Scraper schreiben, ich muss selber schreiben, wie das geputzt werden soll von den Daten her, wie das transformiert werden soll, wie das dann geschrieben werden soll auf die Festplatte. Aber packe das alles in Komponenten, die in diesen Funktionen drin sind. Und das Targets-Package verbindet diese dann und prüft dann eben das Input, das Output und den Code automatisch mit Hash-Prüfsummen, ob das noch aktuell ist. Und wenn nicht, dann stößt es quasi nochmal einen Durchlauf für diese einzelnen Komponenten an.
Ah, okay. Also das ist eigentlich so eine Art optimierte Pipeline dafür, das Beschaffen der Daten, das Scrapen aus dem Internet, das Aufbereiten der Daten und nachher das persistent machen, das Abspeichern, das quasi möglichst intelligent und optimiert für dich vom Workflow zu gestalten. Okay.
Genau, aber das ist noch viel allgemeiner als das. Also man kann da wirklich jeglichen R-Code reinpacken. In dieses Pipeline-Framework. Das kann auch Machine Learning sein. Das kann, also ich habe zum Beispiel auch Natural Language Processing Analyse-Pipelines, also das sind jetzt diese Daten-Pipelines, aber es gibt auch Analyse-Pipelines, die das machen. Im Grunde, also so auf theoretischer Ebene kannst du das gar nicht alles trennen. Das ist im Grunde nur Code, der an Komponenten gepackt wird, die nacheinander ausgeführt wird. Und quasi dieses nacheinander Ausführen, die Sortierung von den Komponenten, weil man sagt, dem Framework nur, welche Komponente hängt von welcher Komponente ab, also wie hängen die zusammen und die sortiert sie dann automatisch. Also die findet sich dann selber den besten Weg durch diesen Baum an Komponenten, an Abhängigkeiten.
Okay. Wenn ich das jetzt typischerweise in Python mache, dann suche ich mir Pakete, die mir diese Schritte, die du gerade beschrieben hast, die mich dabei unterstützen. Dann baue ich mir das typischerweise auf, dass das durchlaufen kann und habe dann vermutlich was Ähnliches. Aber teilweise auch zum Beispiel, dass ich mir einen visuellen Weg baue, dass ich also zum Beispiel eine Pipeline habe, in der ich sagen kann, wir gehen jetzt zum Beispiel auf die Internetseite, wo wir eine Ressource haben, so lade ich die bitte runter, nachher ist das die Variable oder gehört in diesen Datensatz rein. Ist das da ähnlich oder wie funktioniert dieser erste Ansatz überhaupt mal, die Verfügbarkeit einer Quelle nachher wieder zu überführen in R? Also der erste Schritt vom Scraping sozusagen, das würde mich mal noch interessieren.
Also der erste Schritt vom Scraping, es hängt ein bisschen ab. Also manche Datensätze sind tatsächlich gescraped. Das sind aber ganz normale APIs, also Programmierschnittstellen, mit denen ich mich verbinde, beispielsweise für die Parlamentsprotokolle. Okay. Bei den Gerichtsurteilen tatsächlich ist es aber Scraping. Also das sind Datenbanken, die nicht dafür ausgelegt sind, originalerweise, wo man dann einfach die Datenbank, da gibt es dann einen relativ komplizierten Link oder sowas. In diesem Link sind dann mal die verschiedenen Parameter für die Datenbankabfrage eingetragen. Diesen Link nehme ich zum Beispiel und beispielsweise der Link sagt, zeige mir alle Urteile für 2024 an, dann würde man durch die verschiedenen Jahre dann einfach durchrotieren und würde sagen, gib mir auch 23, 22, 21, 20. Typischerweise gehst du dann erstmal den Datenbankinhalt durch, ziehst erstmal die Metadaten und die Links zu den Volltexten der Entscheidungen heraus, wenn es bei diesem Gerichtsurteil gescrapt wird. Verbindest das alles. Ich habe dann so ein Download-Manifest und das lädt dann erstmal in einer separaten Komponente dann diese ganzen PDF-Dateien runter. Dann geht das in die nächste Komponente rein, wo diese PDF-Dateien entpackt werden und dann kriegst du TXT-Dateien raus, also Textdateien. Diese Textdateien werden dann wieder eingelesen in R und dann verbunden mit diesen ursprünglichen Metadaten aus der Datenbank, die ich oben schon gesammelt habe. Die werden dann quasi so seitlich fließen, die dann in diesen Datensatz unten rein. Dann typischerweise extrahiere ich noch irgendwelche Daten aus dem Text raus, beispielsweise ob es ein Beschluss ist, ob es ein Urteil ist. Also der Unterschied ist, ein Beschluss ergeht ohne mündliche Verhandlung, ein Urteil mit mündlicher Verhandlung. Und der Unterschied ist für Juristen sehr wesentlich. Also erstens, was prozessual anders ist. Zweitens, weil Urteile meistens viel wichtiger sind. Also weil das natürlich mehr Zeit braucht, mündliche Verhandlung. Es sind meistens schwierige Rechtsfragen. Also da macht die Unterscheidung Sinn. Was ich auch mache, ist den European Case Law Identifier berechnen, weil da gibt's, also das ist ein einzigartiger ID für jedes Urteil. Und den kann man tatsächlich für deutsche Gerichte berechnen aus dem Aktenzeichen, dem Datum der Kollisionsziffer und ein paar anderen Sachen. Das mache ich bei manchen Urteilen zum Beispiel. Dann wird das alles wieder zusammengesetzt, teilweise noch ein bisschen gecleant, dann wird noch in einer separaten Komponente das Ganze geprüft. Also da werden dann Tests gemacht, die dann teilweise in einen eigenen Testbericht rausfließen, damit ich das alles schon gesammelt im PDF habe. Also bevor ich das veröffentliche, gehe ich immer diesen Testbericht durch. Meistens ist der unproblematisch, manchmal sind da sehr seltsame Sachen drin und dann fasst man sich an den Kopf und denkt sich, keine Ahnung, Leute, ich weiß nicht, was da los ist.
Ja, das Spannende beim Scrapen ist ja auch, also es klingt ja schon als sehr clean, was du machst sozusagen. Also ich bin auch gewohnt, in so Scraping-Projekten unterwegs zu sein, wo du also gar nichts hast, also keine API, keine Parametrisierung über die URL und du versuchst dann an die Daten dranzukommen auf sagen wir mal, sehr fragwürdige Wege. Da ist natürlich das Problem dann mit der Reproduzierbarkeit noch stärker. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das natürlich auch in deinem Code irgendwo so ein Problem wird, weil du hängst natürlich mit deinem Code dann ja auch an den entsprechenden Quellseiten, also zum Beispiel an dem Server der UN oder sonst was, wo du dann in der Reproduzierung dir was ausgedacht hast. Und das hat ja zu dem Zeitpunkt funktioniert. Heißt ja nicht unbedingt, dass es auch in einem Zeitpunkt in der Zukunft funktioniert. Der schwingt dann natürlich immer so ein bisschen mit bei diesen ganzen Scraping-Sachen, ja, wo man keine feste API hat. Aber umso besser, dass dein Datensatz halt da ist. Okay, um vielleicht nur so ein bisschen aus dieser ganz technischen Ebene so ein bisschen raus zu zoomen.
Ich habe noch gerade zwei Punkte dazu dem Ding, wenn du dir noch hören magst. Und zwar zur Stabilität des Scrapers. Also das hat mich sehr überrascht. Diese Scraper sind überraschend stabil geblieben jetzt über die Jahre, also was die Datenbank angeht, weil die einfach kein Geld haben, eine Datenbank einzurichten an Stabilstellen. ist ein bisschen awkward, ja, diese Dinger sind alle noch 20 Jahre alt, bisschen traurig, aber es soll jetzt ein neues Rechtsinformationssystem, wo dann alles zentral verwaltet wird und rausgekommen wird. Die sind auch schon sehr gut dabei, ich habe mit denen auch gerade gesprochen letztens, das scheint voranzugehen, ich habe keine Ahnung, wann es kommt, das klingt alles sehr gut. Genau, was die Stabilität der Scraper angeht. Meistens, wenn so eine Datenpipeline kaputt geht, liegt es an mir, weil die Tests sehr eng gefasst sind. Also wenn irgendwas syntaktisch nicht stimmt oder so von den Aktenzeichen oder sowas, dann bricht die Pipeline ab und will einen neuen Code haben, um das zu reparieren. Das ist absichtlich so gebaut. Könnte man auch anders machen, dann wird es noch stabiler sein. Aber manchmal geht es halt auch wirklich kaputt. Also wenn sie wirklich die Daten mal komplett updaten, das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gemacht, die haben das komplett neu eingerichtet, du kannst gar nichts mehr machen mit dem alten Ding, das muss jetzt komplett neu geschrieben werden. Also das wird ein Riesenaufwand, mal schauen, ob das klappt. Und dann kann es auch sein, dass der Datensatz halt, dass es ihn halt nicht mehr gibt. Ja? Und dann gibt es halt nur die Altversion. Das kann auch passieren.
Wahnsinn. Also Datenbankstabilität dank Budgetmangel. Okay. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, warst du mal am MIT zu Besuch vielleicht?
Nee, gar nicht. Nee, ja, haben die auch so alte Datenbanken?
Nee, haben die nicht. Aber die haben einen ganz tollen Instagram-Account und ich folge denen, weil ich war mal am MIT Media Lab für ein paar Tage nur, aber ich habe es sehr genossen. Da kam folgendes Zitat heute Morgen, das wollte ich dir mal rüberwerfen, was du dazu sagst. You can actually use data to uncover hidden voices within society. Passt das nicht irgendwie sehr gut zu dem, was du machst?
Ja, würde ich schon sagen. Das eine ist, du findest natürlich irgendwie Zusammenhänge, die du vorher nie erwartet hättest. Du hast auch die Möglichkeit, nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen, die vorher vielleicht auch nicht möglich war, weil du einfach nicht die Zeit dafür hattest, weil das einfach irgendwie niemand gekannt hat. Also es kann ja sein, dass irgendwelche Dinge erst 20 Jahre später zu irgendeinem Thema werden oder so und dann sind diese Urteile alle schon gesprochen und dann willst du sie vielleicht irgendwo rausziehen und dann sind die halt vergessen. Kann man machen. Was mir zum Beispiel passiert ist, es ist keine Hidden Voice, aber irgendwas, was halt einfach nie gefunden worden wäre andererseits. Ich habe mir die Verfahrensdauer des Bundesverfassungsgerichts angeschaut, über diesen einen Datensatz, was kurioserweise geht, weil jedes Urteil enthält ein Aktenzeichen, das enthält das Eingangsjahr und es hat ein Entscheidungsjahr. Und du kannst die dann einfach voneinander abziehen und dann hast du quasi so eine grobe Verfahrensdauer. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, dass es geht überraschend gut, auch wenn es gewisse methodische Probleme hat. Und habe dann in den Daten des Bundesverfassungsgerichts, ich dachte, es war ein Datenfehler, ein einziges Urteil gefunden. Das hatte 21 Jahre Verfahrensdauer. So ein Beschluss in dem Fall. Da hat sich herausgestellt, da hat jemand irgendwie verurteilt ein arbeitsgerichtliches Verfahren durchlaufen, hat dann vom Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die war so schlecht formuliert, dass er eine Missbrauchsgebühr kassiert hat. Das gibt's tatsächlich. Also du kannst teilweise Geld zahlen, wenn deine Verfassungsbeschwerde einfach bescheuert ist. Hat eine Missbrauchsgebühr kassiert, wollte sie nicht aus sich sitzen lassen und hat dann einen Antrag auf Erstattung der Missbrauchsgebühr gestellt. Das war in den 90ern, 2000ern, keine Ahnung was. Die haben das einfach liegen lassen, weil es gibt's nicht, ja. Es ist komplett bescheuert. Und irgendwer muss das irgendwann ausgegraben haben. Nach diesen 20 Jahren haben die das tatsächlich dann einen Beschluss dazu gefasst und gesagt, nee, das geht nicht. Tschüss. Ja, das war jetzt kein rechtsstaatliches Problem. Es ist einfach so eine Kuriosität, die ich gefunden habe. Es gibt andere Sachen, die sind schwieriger. Also es gibt relativ viele Verfahren, die länger als 10 Jahre gedauert haben. Also nur diese Ebene des verfassungsgerichtlichen Verfahrens ohne die Untergerichte. Über 10 Jahre. Und da waren ziemlich wichtige Sachen dabei. Also da... Die sind relativ streng, wenn normale Gerichte so ein bisschen streng geschlagen, so meist 3, 5 Jahre sowas brauchen, 5, 6 Jahre oder so, dann werden die streng. Aber selber irgendwie so 10, 12, manchmal geht das wohl.
Mhm. Okay, das ist ja schon doch auch so ein Stück weit, Hidden Voice, vielleicht nicht ganz, aber so in die Richtung. Also das, was man eigentlich sonst als Data Discovery bezeichnet und in anderen Disziplinen ja eigentlich schon lange verbreitet ist, dass man eben in Daten reinschaut und eben explorativ arbeitet. Also man weiß nicht, was einen erwartet und muss erst einmal schauen, wie man mit statistischen Methoden oder allgemein eben rumspielen mit den Daten, würde ich erstmal sagen, ein Gefühl dafür bekommen, ne? Erstmal entdecken, was da drin ist. Bringt mich zu einer Folgefrage. Wir haben ja in Deutschland dieses wunderbare Wort Datensparsamkeit, das Prinzip der Datensparsamkeit. Ja, man sieht das jetzt nicht im Podcast, aber du musst schon schmunzeln, genau. Wie würdest du denn sagen, ist dieses Prinzip heute einzuordnen unter dem Gesichtspunkt von dem, was du jetzt ja auch in deiner Forschung tust?
Ich finde das Prinzip grundsätzlich unfassbar wichtig. Wenn man mit amtlichen Daten, also man muss da wirklich, glaube ich, differenzieren. Also es gibt einen Unterschied zwischen persönlichen Daten und öffentlichen Daten. Und bei öffentlichen Daten finde ich tatsächlich, dass das Prinzip Datensparsamkeit eher ins Gegenteil umgekehrt werden sollte. Wobei Datensparsamkeit kann schon sein. Aber eine Transparenzpflicht ist auf jeden Fall da für öffentliche Daten. Also das, was an öffentlichen Daten da ist, sollte öffentlich verfügbar sein für die Bürger. Wir sind das Volk, das ist unsere Staatsgewalt. Ich wüsste gerne, was da passiert. Ich würde das gerne analysieren, weil da teilweise Sachen auch schieflaufen. Ja? Das sind auch Gründe, warum das oft nicht veröffentlicht wird. Und beispielsweise die Öffentlichkeit von Gerichtsurteilen und von Gesetzen, das ist eine hart erkämpfte Errungenschaft. Die ist nicht überall so. Also in den USA zum Beispiel musst du teilweise für Gesetzestexte bezahlen, dass du die kriegen kannst. Die sind dann teilweise nicht frei verfügbar in manchen Bundesstaaten. Also auf Bundesebene dann schon, aber das so bleibt, ich weiß es nicht. Also Datensparsamkeit. Bei persönlichen Daten unbedingt. In meiner eigenen Praxis ist das zum Beispiel so, es gibt relativ viele Wissenschaftler, weil das auch ein Podcast über Wissenschaftskommunikation ist, die jetzt Newsletter angefangen haben, die einfach riesig große E-Mail-Datenbank aufbauen, wo sie das an Leute dann rausschicken. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich habe eine Website, da sind alle Daten drauf. Man kann das für sich über einen RSS-Feed zu sich ziehen, wenn man das aktuell haben möchte. Aber ich würde jetzt keine Datenbank an E-Mail-Adressen aufbauen, wo ich dann meine Informationen rausschicke, weil das ist ein Datenschatz, den musst du bewachen, da musst du aufpassen, der darf nicht verloren gehen. Wenn es mal riesig groß ist, keine Ahnung, was 10.000 E-Mail-Adressen, dann wird das gehackt und irgendwer hat das dann. Es ist ein Desaster. Ja? Wie gesagt, ich mache das nicht, Datensparsamkeit, ich brauche das nicht. Bei den Datensätzen, wie gesagt, das sind amtliche Daten, da gehe ich anders vor. Alles, was rechtlich verfügbar ist und sinnvoll herunterladbar ist, das würde ich zum Beispiel mitnehmen. Da würde ich sagen, okay, das gehört dem Ganzen dazu. Das kommt jetzt alles in diesen Datensatz rein. Aber es ist halt auch mal die Frage so, gibt es irgendwie Gründe dagegen, sprechen Urheberrecht, Datenschutzrecht, sonstige Probleme oder so. Dann fliegt halt irgendwas raus. Ich glaube, es gibt einige Variablen, die ich nicht reingenommen habe aus irgendwelchen Gründen. Also es gibt definitiv Datensätze, wo ich gesagt habe, das ist mir urheberrechtlich zu heikel, das fasse ich nicht an. zum Beispiel bayerische juristische Daten, also bayerische Gesetze und bayerische Urteile, werden nicht amtlich veröffentlicht. Die Fassungen, die du auf gesetze.bayern.de findest, das sind nicht amtliche Fassungen vom Beck Verlag aufgearbeitet, im Auftrag des Freistaates Bayern. Die sind nicht urheberrechtsfrei. Sie geben dir ein einfaches Nutzungsrecht, das unbeschränkt ist, auch für kommerzielle Verwendungen gedacht ist, aber nur an einzelnen Texten. Die Datenbank selber, da gibt es ein eigenes Datenbankschutzrecht, die Datenbank selber ist urheberrechtlich geschützt. Also das ist auch so ein seltsamer juristischer Kniff, den es da gibt. Auch wenn die einzelnen Texte urheberrechtsfrei sind und du packst das alles in Datenbank, kann die Datenbank selber urheberrechtlich geschützt sein durch das Datenbankschutzrecht, weil das ein separates Schutzrecht ist, was quasi die Investitionen in Datenbanken schützen soll. Das ist jetzt bei staatlichen Datenbanken nicht sinnvoll. Da gibt es keine private Investition, die geschützt werden sollen. Und nach dem Datennutzungsgesetz, neues Gesetz für Open Data, dürfen sich staatliche Stellen auch nicht mehr darauf berufen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Jetzt ist es bei Bayern alles ein bisschen fragwürdig. Bei nicht urheberrechtsfreien Daten so ein Datenbankschutzrecht vorbehalten, den Stress wollte ich nicht machen. Gibt zwar keine bayerischen Datensätze. Punkt.
Es erinnert mich ein bisschen, was du gerade berichtest, an zwei Dinge. Einmal an so ein bisschen Hacktivismus, diesen Begriff, was zum Beispiel Lilith Wittmann und andere um diese GitHub-Repos herum mit der Bundes-API aufgebaut haben. Und an den Case mit dem Handelsregister, der erst komplett geschlossen war und dann aufgemacht wurde und dann im Prinzip rauskam, das ist irgendwie so ein richtig 90er Jahre Webformular und irgendwo in den FAQs steht versteckt drin, wenn man wagt, mehr als 70 Abfragen die Stunde zu machen, wird man auf jeden Fall verklagt. Also mal als ITler, als Nicht-Jurist. Das erinnert mich doch sehr daran. Also das ist, auf der einen Seite haben wir dieses Phänomen, dass wir eigentlich sagen, Public Money, Public Code oder Data in dem Fall und das so als Allgemeingut auch verstanden wissen wollen. Und auf der anderen Seite scheint das noch nicht so ganz zu funktionieren in den Behörden, oder wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Sachen, die da reingehen. Also eines ist zunächst, dass staatliche Stellen grundsätzlich ihre Sachen gerne privat halten, weil je mehr du öffentlich gibst, desto mehr Stress hast du einfach. Also dann kommen Leute, die finden dann irgendwas, können Wissenschaftler sein, können Journalisten sein, die steigen dann aufs Dach und dann gibt es irgendwie Stress im Ministerium, der Minister ist böse, dass es Stress gibt und fragst du, warum gibt es dieses Projekt eigentlich? Stell das wieder ein. Und deshalb werden, glaube ich, viele Daten nicht veröffentlicht, einfach weil es Arbeit, also erstens macht Arbeit, das zu machen, zweitens kriegst du dann hinterher noch politische Stress oder so. Du musst halt wirklich daran glauben, dass sowas sinnvoll ist, weil für die politische Praxis oder so ist natürlich Geheimhaltung einfach bequemer. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass die Öffentlichkeit da einfach Druck macht und sagt, wir wollen diese Sachen haben, wir brauchen das, damit die Leute merken, in den hohen politischen Positionen, also der Stress, den sie in der Öffentlichkeit bekommen, ist größer, als den sie bekommen würden, irgendwie intern, wenn sie dann Sachen, glaube ich, auch, also wenn sie es halt nicht veröffentlichen. Das nächste, was reinspielt, ist, kostet Geld und Zeit. Also große IT-Projekte sind immer irgendwie schwierig, egal wo du das machst, ob es ein Großunternehmen ist oder ein Staat drin ist. Und beim Staat ist es grundsätzlich immer groß, wenn du irgendwas machst. Das heißt, es kann auch relativ leicht schief gehen, kann irgendwas passieren, das verschlingt Geld oder so. Alle fragen, warum wird das eigentlich gemacht? Dann ist es auch so, dass Kompetenzen oft fehlen, um diese Sachen zu machen. Du hast ja Leute, die einfach schon, also steckst das Beamte ein, ist ja lange drin. Und die Leute, die da halt in hohen Positionen die Sachen entscheiden, sind tendenziell auch ein bisschen älter. Und gerade wenn sich so Sachen sehr schnell drehen in der Gesellschaft, sind dann teilweise diese Skills, ob das Digitale sind, ob das einfach dieses Bewusstsein dafür, dass das Digitale Dinge besser macht, ist einfach nicht da auf hohen Ebene. Das kann auch passieren. Man muss aber tatsächlich eine Lanze brechen. Also jetzt auf Bundesebene gibt es den Digitalservice, die sich hart viel Mühe gegeben, um quasi diese Silos aufzubrechen, um das Digitale so ein bisschen näher ranzubringen in den verschiedenen staatlichen Stellen, Ministerien und solche Sachen zu bauen. Und sie bauen zum Beispiel jetzt auch dieses neue Rechtsinformationssystem, wo wirklich alle Daten gebündelt werden sollen, also Urteile, Gesetze, Verwaltungsvorschriften, dass du es mit einer tollen API abfragen kannst. Es gibt ein neues XML-Format, was auch sehr, sehr gut sein soll. Also ich habe mit dem internationalen Ding gearbeitet. Es gibt eine deutsche Variante davon. Da bewegt sich schon was, aber das braucht einfach sehr lange. Also erstens, bis das Bewusstsein da ist, bis die Kompetenzen rübergewandert sind, bis das Geld freigegeben ist, bis das dann auch alles gebaut worden ist. Das ist leider nicht so schnell, wie man sich wünscht.
Jetzt weißt du ja, komme ich von der Hochschule, da gibt es zum einen sehr viele RechtswissenschaftlerInnen, auch viele, die vielleicht sogar irgendwie später Code erzeugen in irgendeiner Behörde. Da ist immer so ein bisschen meine schließende Frage, was würdest du denn diesen Menschen mitgeben? Also da sind jetzt natürlich welche, die programmieren sowieso. Ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal spannend zu hören, was du da für eine Perspektive drauf hast. Was könnten die also beitragen für das Thema, wofür du stehst? Oder auch, was ist mit den ganzen Juristinnen und Juristen da draußen? Müssen die jetzt alle coden lernen? Also würde mich nochmal so ein bisschen abschließend interessieren, was deine Perspektive darauf ist. Was könnte man daraus lernen, aus dem, was du tust?
Also was das Jurastudium angeht, wissen wir alle, dass es hart reformbedürftig ist, dass Dinge gemacht werden müssen. Also in gewissem Sinne würde ich sagen, also tatsächlich sagen, Juristen sollten alle coden lernen, aber nicht unbedingt, weil du die Sachen mit dem Coden machen kannst, das natürlich auch, sondern weil Jura selber beruht auch auf einem logischen Gerüst. Du hast Tatbestandsmerkmale, du gehst ein Gesetz durch und sagst dann 1, 2, 3, 4, 5 Voraussetzungen müssen erfüllt sein, zählst sie dann durch, das sind alles Und-Konditionen, dann kannst du quasi ein If-Else, also wenn das erfüllt ist, kommt das andere dann raus. Das ist alles im Grunde harte Logik. Und das wird im Jurastudium nicht vermittelt, wie das ist. Das könnte viel einfacher gemacht werden. Und wenn du schon dabei bist, kannst du es dann auch in deine Programmiersprache packen, dass die Leute das dann auch lernen. Kann meinetwegen Python sein, gerne auch R, irgend so was Populäres einfach, dass die Leute was davon haben. Und das kannst du natürlich ausbauen und kannst du sagen, wenn die Leute diese Grundlagen gemacht haben, die gerne verpflichtend sind für alle, dann kannst du darauf aufbauen in weiteren Kursen, wenn die Leute das wirklich vertiefen wollen, wirklich eigene Projekte bauen wollen. Genau, also das wäre so die Ausbildungsperspektive. Da sollte man irgendwas machen, da sollte sich irgendwas drehen und ich finde, das lässt sich gut im Jurastudium integrieren, also ein Gesamtkonzept. Bei den Leuten, die schon in der Praxis, Wissenschaft oder sonst wie unterwegs sind, so ein bisschen Gelegenheitsprogrammieren, gerne weitermachen und gerne einfach auf die Sachen konzentrieren, die irgendwie einem das Leben einfacher machen. Das können so Sachen sein wie PDF-Grab oder sowas, dass man das im Skripten so ein bisschen lernt, wie quasi PDFs massenweise auf bestimmte Begriffe durchsucht werden können. Gerne auch so ein bisschen in Programmiersprachen reingehen, so Basic Data Science, wenn man irgendwie so die Zeit hat, ist halt immer schwierig, dann irgendwie die Zeit zu finden. Das eine, wo ich abraten würde davon, ist Vibe-Coding, also mit KI sich irgendwie einfach Dinge erklären zu lassen. Liegt aus dem Problem, wenn man eh schon keine Ahnung hat und dann macht man noch mehr Dinge, die man auch nicht versteht oder so. Das kann einfach nur schlecht enden und tut es bei vielen Leuten auch. Also es gibt sehr viele Berichte gerade in der Praxis, wo dann irgendein Startup sich gegründet hat mit einem einzigen Vibe-Coder und einem zweiten oder so und dann lief das alles total gut, bis halt irgendwann die KI die Datenbank gelöscht hat, weil nicht aufgepasst hat und nicht verstanden hat. Das kann passieren. Und bei den Leuten, die halt regelmäßig programmieren, gerne mal so einen Datensatz runterladen, ausprobieren, ein Projekt draus machen. Denn je mehr Projekte wir haben, die tatsächlich sinnvolle Erkenntnisse aus diesen Datensätzen herausfördern, desto eher können wir einen Case dafür bringen, dass mehr von diesen Daten in Zukunft veröffentlicht werden. Und desto einfacher wird das dann zu begründen. Gerne auch ein Startup gründen mit diesen Daten. Also ich habe die alle Public Domain gestellt. Man kann mit denen alles machen. Ja? Gerne auch kommerziell, gerne auch reich werden. Also ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Ich glaube mal nicht. Ich glaube, da muss auch ein bisschen Eigenleistung noch dazu. typischerweise immer. Aber wie gesagt, also die sind freigegeben für die kommerzielle Nutzung. Warum nicht? Also das ist For-Profit-Unternehmen, Leute, die Geld verdienen wollen, die sind auch Teil des Staates. Die sind auch Teil der Demokratie. Die sind auch Teil des Rechtsstaates. Es ist völlig in Ordnung, wenn die mit den Daten arbeiten und irgendein kommerzielles Produkt darüber aufbauen. Bei Non-Profits natürlich auch gerne. Journalisten dürfen da gerne Sachen rausziehen. Rechtswissenschaftler dürfen gerne Sachen rausziehen. Und je mehr halt rauskommt, desto eher kann man dann, wie gesagt, beim Ministerium sagen, so bitte brauchen einfach mehr davon. Wir machen wirklich sinnvolle Dinge damit. Und das hatte ich vorhin vergessen noch zu erwähnen. Der einzige Grund, warum ich glaube, jetzt wirklich alles so richtig gepusht wird mit diesen den staatlichen Daten, mit dem neuen Rechtsinformationssystem, es hat jetzt einen wirtschaftlichen Wert. Also jeder will, also gerade staatlicherseits, möchte jetzt KI-Unternehmen aufbauen, möchte KI-Unternehmen fördern und alle sagen, wir brauchen Daten. Das sind Daten und dann ist natürlich auch so ein bisschen mehr das Interesse da. Also Wirtschaftsförderung machen Leute immer gerne. NGOs, Journalisten und Wissenschaftler Material liefern, dass sie irgendwie die Regierung kritisieren, eher weniger. Ich glaube, es wird jetzt tatsächlich eher so ein kommerzieller Grund, warum dann viele Sachen rauskommen, aber nein.
Ich nehme noch mal zwei Sachen gerade auf. Das erste, was du gesagt hast zur Juristerei, da vielleicht noch mal gerade den Hin. Pack das auch in die Shownotes. Das geht aus meiner Sicht in die Richtung Law as Code. Dass man, und ich fand das so schön rausgearbeitet gerade, dass man sagt, diese und oder Verknüpfungen etc. Ja, wenn ich das direkt auch in Gesetzesvorhaben berücksichtige, das hat ja auch ganz oft schon eine Auswirkung heutzutage, dass ich mir überlege, wie ist die digitale Readiness, ne, das soll so dieser Prüfmechanismus sein, da digitalpolitisch betrachtet. Das würde das ja eigentlich ausdrücken. Also dafür brauche ich einfach so ein gewisses Grundverständnis zum Thema Data Science. Das könnte das nochmal gut aufgreifen, finde ich gut. Das andere, was du gesagt hast, Vibe-Coding, da kommt jetzt vielleicht mein mahnender Satz auch nochmal mit rein. Ich hatte auch eine Frage zu Vibe-Coding, ich bringe die jetzt nicht mehr, aber tatsächlich finde ich gut, erstmal zu warnen, denn das Problem ist ja, wenn man jetzt auch anfängt, dann vielleicht ohne Hintergrund zum Thema IT und Informatik und da gar nichts gemacht hat, ne, und jetzt einfach mal die KI drauf laufen lässt und sich irgendwas erzeugt, dann verliert man halt wirklich den Überblick. Man kann nicht einschätzen, was in der Architektur drin ist etc. Ab einer gewissen Tiefe wird es dann echt schwierig. Ne? Natürlich an anderer Stelle kann es auch helfen, aber da machen wir sicherlich mal irgendwie eine eigene Folge zu. Aber an sich ist es tatsächlich, glaube ich, eher so, dass es mit dem Vibe-Coding, wenn ich da einfach mich draufsetze und irgendwas mache, dann renne ich halt irgendwann in ein Problem rein. Ich kann es nicht reproduzieren, ich kann es nicht. Ich denke so, das wäre der nächste, ne? Ist das dann auch, wenn ich da vielleicht einfach versuche, ohne Vorkenntnis mitzuarbeiten. Also bei aller Euphorie zum Thema, was es da jetzt gerade gibt an neuen Technologien, müsste man vielleicht nochmal zurückgehen zum Anfang von dem Podcast, wie du erklärt hast, ne, wie du zum Thema Data Science gekommen bist. Das war eigentlich dann schon die Brücke. So müsste man es eigentlich nochmal anfangen, sozusagen.
Ja, genau, also ich würde tatsächlich wirklich sagen, wenn Leute Projekte, also wirklich das Ding lernen wollen, macht Projekte, ja. Sucht euch irgendwas, was euch wirklich wichtig ist, was ihr wirklich, wirklich braucht für eure eigene Arbeit, dann geht das mit dem Programmieren von alleine. Also man hat das dann so schnell gelernt. Ich hatte jetzt gerade wieder ein Problem, wo ich was ganz Neues lernen wollte. Ich habe das jahrelang aufgeschoben, also konkret Selenium scrapen, was du bestimmt auch kennst. Ich wollte das eben nicht machen, weil das tatsächlich sehr viel Infrastruktur ist, die sehr nervig ist. Ich habe auch Python oder sowas, mit dem ich nie arbeite. Ich habe das dann in einem Tag gelernt, weil ich habe es plötzlich gebraucht. Vorher war es so, oh, Python, keine Lust drauf.
Ja. Nehmt ein kleiner Tipp, nimm nicht mehr Selenium, nimm Playwright jetzt.
Ah, Playwright? Gibt's was Neues?
Läuft viel flüssiger noch und ist nicht so buggy wie Selenium tatsächlich.
Interessant. Ja, aber ich hatte mit Selenium erst ein bisschen Frust, weil das gibt's auch für R, also so ein Ding, aber das funktioniert gar nicht und dann musste ich tatsächlich dann die Pythons annehmen, aber Playwright, okay, ja, spannend.
Ja. Genau, da hast du nämlich auch so direkt einen visuellen Grabber, wenn du das möchtest und kannst dann quasi sagen, wo soll sich das Ding jetzt bewegen. Der Trick ist quasi für alle, die nicht wissen, worüber wir gerade reden, dass man im Prinzip Testing-Frameworks, die eigentlich für Software-Testing da sind, dass man die für den Sport des Data-Scrapings, also Daten irgendwo abfragen, weil diese Testwerkzeuge haben ja immer als Aufgabe gehabt, Maus und Tastatur irgendwo auch zu automatisieren. Also jetzt für die Informatik nicht die Unit-Tests, die jetzt einfach irgendwo eine Variable reinschmeißen und sagen, hat das funktioniert in der Funktion, sondern halt tatsächlich so dieses Automatisieren des Desktops. Und das kann man natürlich noch viel advanceder mit RPA, Robot Process Automation machen, klar. Aber wenn ich das direkt auf Code-Ebene erzeugen will, dann sind solche Testing-Frameworks wie Selenium, Playwright oder andere, sind halt richtig gut, weil ich kann wirklich auf Zeilenebene dort rein in den Code und über die Maschine bestimmen, was sie macht und kann dann mit den Ergebnissen halt weiterarbeiten und nachher zu tollen Datensätzen kommen, zum Beispiel für Legal Data Science.
Es ist tatsächlich sehr nervig und ich versuche Selenium nicht zu benutzen und mache das lieber über traditionelle HTML-Abfragen, wenn es denn möglich ist. Hat bisher fast immer geklappt, dieses Mal leider nicht mehr.
Genau, ja, manchmal hat man da so eine Grenze, die man dann irgendwie überbrücken muss.
Genau, dann musst du halt ran und ja.
Ja. Und vielen Dank für deine Insights und viel Erfolg
beim
weiteren Weg, den Veröffentlichungen der Datensätzen und deinen Publikationen dazu. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne und vielen Dank. Und ich freue mich dann auf die Folge.
Ich mich auch. Danke dir. Soweit mein Gespräch mit Sean. Und ich denke, man konnte hier aus diesen Ideen jede Menge herausziehen. Die Shownotes sind vollgespickt mit Papern, mit Datensätzen. Ich hoffe, das hat euch und Ihnen gefallen im Sinne von einem neuen Forschungsimpuls. Man kann damit sehr pragmatisch was anfangen für die eigene Lehre oder Forschung. Ich habe mir schon jede Menge Notizen gemacht während der Vorbereitung und Nachbereitung dieser Folge und freue mich dann in meiner nächsten Episode über das Thema künstliche Intelligenz mal wieder sprechen zu dürfen mit einem Gast, der die Auswirkungen auf den Stellenmarkt in Deutschland beleuchtet. Und bis dahin alles Gute. Wir hören uns im nächsten Forschungsimpuls.